D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend euch zusammen. Wichtigste Frage gleich vorab. Klinge ich heute irgendwie anders als sonst? Ich musste nämlich gerade eben das Studio wechseln. Mein geliebtes Studio 4, aus dem ich sonst alldienstagabendlich eine Stunde Film für euch senden darf, hat sich in Rauch aufgelöst. Großes Systemchaos am Rechner. Musste also mein Studio 4 verlassen und ein Örtchen weiterziehen ins Studio 5, in dem ich noch nie vorher gesendet habe. Und frage mich jetzt, weil das erst vor wenigen Minuten alles passiert ist, funktioniert eigentlich alles? Ich höre mich, ich hoffe, ihr könnt mich auch hören. Das wäre schon mal ein wichtiger Anfang. Ich habe gerade eben überlegt, Studio 4 ist tot. Deswegen der Umzug in Studio 5 heute Abend. Das ist nämlich untot. Das passt wunderbar zur Sendung. Genau um die Frage geht es nämlich heute Abend. Tot oder untot bei den Filmen und den Serien, die wir heute Abend besprechen wollen. Da wäre zum Beispiel Gone Girl, der neue Film von Regie-Großmeister David Fincher, der jetzt am Donnerstag startet. Gone Girl mit Ben Affleck und Rosamund Pike, wo eine Ehefrau spurlos verschwunden ist und der Ehemann, gespielt von Ben Affleck, natürlich unter Mordverdacht gerät. Tot oder untot ist die große Frage. Genau wie im Film Dracula Untold, ein neuer Dracula-Film mit Luke Evans, der auch am Donnerstag startet. Auch da die Frage, tja, Dracula, ist der jetzt tot oder ist der untot? Man weiß es nicht genau. Und auch die Serie, über die wir heute reden wollen, From Dusk Till Dawn. Da klingelt es bei vielen von euch, weil es den gleichnamigen Film schon gegeben hat, Kultfilm von Regisseur Robert Rodriguez. Mit dem habe ich mich getroffen, weil der nämlich seinen eigenen Film als Regisseur verwurstet hat zu einer neuen Serie, die auch From Dusk Till Dawn heißt. Keine Fernsehserie im klassischen Sinne, sondern eine Netflix-Serie, die also jetzt auch in dem neuen Streaming-Portal läuft, das seit einiger Zeit bei uns jetzt auch übers Internet empfangen werden kann. Also die Frage tot oder untot zieht sich heute durch den gesamten Dienstagabend, zumindest in eine Stunde Film. Ich hoffe, das Studio 5, in dem ich jetzt bin, ist nicht tot, sondern höchst lebendig und ihr seid die nächste Stunde mit mir in eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Das hier, das ist Musik von Trent Reznor, dem großartigen Filmkomponisten, der die Musik gemacht hat für David Finchers neuen Psychothriller Gone Girl. Ihr wisst, David Fincher, muss ich nicht viel zu sagen, Regisseur von so großartigen Filmen wie Sieben, Fight Club, The Social Network, Der seltsame Fall des Benjamin Button, einige sehr, sehr große und wichtige Filme gemacht. Der Mann, jetzt am Donnerstag, übermorgen, kommt sein neuester Film raus, Gone Girl, eine Geschichte einer Ehe, eines speziellen Ehepaares, Nick und Amy. Nick, ein ehemaliger New Yorker Autor, gespielt von Ben Affleck, und seine ja immer sehr cool wirkende Ehefrau Amy, gespielt von Rosamund Pike, führen eine Ehe, die sehr undurchsichtig ist, und das kommt besonders zum Tragen, als am 5. Hochzeitstag Amy von jetzt auf gleich verschwindet. Nick kommt nach Hause, seine Frau ist weg. In der Wohnung ist einiges verwüstet und Nick ruft natürlich sofort die Polizei. Die kommt und fängt an zu ermitteln in diesem Haus, guckt sich den Tatort an. Es gibt erstmal keinerlei Spuren von Amy, nur diesen etwas verwüsteten Wohnbereich der beiden in diesem luxuriösen Haus irgendwo im mittleren Westen. Wir erfahren, dass sie vor einiger Zeit aus New York weggegangen sind. Der Grund spielt keine großartige Rolle. Sie wohnen jetzt da in so einer relativ bürgerlich spießigen Siedlung. Die Polizei fängt zu ermitteln und mehr rückt, wie es eigentlich ganz normal ist, der Ehemann ins Zentrum der Ermittlungen, weil es ja nicht ausgeschlossen ist, dass der irgendwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun hat. Das Problem ist, dass die ganze Sache nicht wirklich lange unterm Deckel zu halten ist, denn vor allem Amy ist eigentlich noch viel berühmter als ihr Autoren-Ehemann Nick, denn Amy war als Kind Amazing Amy, eine Romanheldin, die ganz Amerika kennt in dieser Geschichte, und somit gerät der ganze Fall an die Öffentlichkeit und bald schon muss sich der Ehemann, ob er will oder nicht, vor aller Welt rechtfertigen.
Wie Sie alle wissen, ist meine Frau, Amy Elliott Dunn, vor 3 Tagen verschwunden. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich habe nichts zu verbergen.
Das sagt er, aber auch wir als Zuschauer geraten natürlich mehr und mehr in einen Strudel, in einen Sog, in dem wir bald überhaupt nicht mehr wissen, ist dieser Mann wirklich unschuldig oder hat er das Verschwinden seiner Frau von langer Hand geplant und sie am Ende tatsächlich umgebracht? Das ist die große Frage des Films, die sich immer wieder stürzt auf die Grundfrage, wer bist du eigentlich? Du Mensch, der mit mir zusammenlebt, mit dem ich zwar sogar verheiratet bin, aber über den ich eigentlich gar nicht genau weiß, wer er ist. Es gibt dann immer wieder im Film Rückblenden. Amy ist ja nun weg, aber es wird gezeigt, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie ihr Zusammensehen ausgesehen hat. Und auch da taucht diese Frage, ja, wer bist du eigentlich, immer wieder auf.
Und Amy, wer bist du?
A, ich bin preisgekrönte Elfenbeinschnitzerin. B, ich bin ein mäßig einflussreicher Warlord. C, ich schreibe Persönlichkeitstests für Magazine.
Okay. Tja, deine Hände sind viel zu zart für grobe Schnitzarbeiten und zufällig bin ich Teilzeitabonnent des Middling Warlord Weekly und würde dich da erkennen. Ich sag mal C.
Und du? Wer bist du?
Ich bin der Mann, der dich rettet aus all der Herrlichkeit.
So geht das die ganze Zeit zwischen den beiden. Es macht niemand so gut wie David Fincher, dieses Misstrauen zu schüren bei uns als Kinozuschauer, die wir vor der Leinwand sitzen und ganz gezielt in die Irre geführt werden und das nicht nur einmal. Es geht also tatsächlich hin und her die ganze Zeit. Wer ist schuldig? Wer ist unschuldig? Die Familie von Amy, die eine wichtige Rolle spielt, ist mehr als suspekt. Es gibt einen Ex-Freund von Amy, sehr, sehr gut gespielt von Neil Patrick Harris. Ihr wisst, der Barney Stinson aus How I Met Your Mother, der diesen Ex-Freund von Amy, der sie ja angeblich früher mal gestalkt hat, wenn das denn die Wahrheit ist, der den wirklich sehr, sehr gut spielt. Und die ganze Zeit, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute, baut David Fincher diesen Spannungsbogen auf und erst ganz zum Schluss des Films platzt dieser Knoten und die ganze Geschichte löst sich auf in all ihren grausamen Einzelheiten und Details. Kann ich euch nur empfehlen, ab übermorgen im Kino Gone Girl, der neue Psychothriller von Regie Fantastico, nenne ich ihn jetzt mal, David Fincher. Guckt euch den Film an. Es ist vielleicht kein Seven, es ist auch kein Fight Club, aber es ist dieser ja, ursprüngliche Roman, dieser Bestseller von Gillian Flynn in einer sehr, sehr schönen cineastischen Umsetzung. Also klare Empfehlung für den Donnerstag für Gone Girl von David Fincher. Tod oder Untod ist die Frage der Sendung heute Abend. War sie schon eben im neuen David Fincher-Film Gone Girl, in dem eine Frau verschwindet? Ist sie tot oder ist sie nicht tot, also untot sozusagen? Und das war auch damals schon die Frage 1996, genau hier. Die Musik kennt jeder von euch. Es ist aus dem großartigen Soundtrack von From Dusk Till Dawn, jenem Robert Rodriguez-Film, mit dem er dann endgültig berühmt geworden ist, in einer Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino, der das Drehbuch geschrieben hat und auch eine der Hauptrollen gespielt hat, nämlich Richard Gecko, den Bruder von Seth Gecko, den seinerzeit, das wisst ihr auch noch alle, George Clooney gespielt hat. Jetzt lasst mich kurz rechnen, 18 Jahre später, von 96 bis heute gerechnet, kommt From Dusk Till Dawn wieder zurück, beziehungsweise ist es schon, denn wer Netflix empfangen kann, der kann From Dusk Till Dawn jetzt schon wieder sehen, und zwar als Serie bei Netflix, dem Streaming-Portal, das ja vor ein paar Wochen auch bei uns jetzt in Deutschland gestartet ist und also quasi auch hier verfügbar ist. Wenn man sich dort anmeldet für einen monatlichen Obolus, kann man sich die Serie From Dusk Till Dawn anschauen. Das Interessante daran ist, dass das jetzt nicht irgendjemand verhunzt hat, also sich nicht irgendjemand diesen Kultfilm von 1996 genommen hat, um daraus irgend so eine Vampirjäger-Kacke zu machen, sondern dass der Meister selbst, Robert Rodriguez, diese Serie an den Start gebracht hat und nicht nur dann so ein Pilotvölkchen inszeniert hat, wie es ja die Originalmacher gerne mal tun und sich dann verabschieden, sondern es tatsächlich auch weitermacht. Er hat also nicht nur die erste Folge, sondern über die Hälfte der ersten Staffel selbst komplett inszeniert und Regie geführt. Und ich habe Robert Rodriguez treffen können, zusammen mit seinen beiden neuen Hauptdarstellern. Denn in der Serie sehen wir natürlich nicht George Clooney und Quentin Tarantino als Gecko-Brüder, sondern DJ Cotrona und Zane Holtz. Diese beiden Hauptdarsteller zusammen mit Regisseur habe ich, wie gesagt, getroffen zur neuen Serie und habe den Meister der Regie gleich mal gefragt, wie lang das eigentlich in ihm gegärt ist, bis er den Entschluss gefasst hatte, aus diesem seinem ursprünglichen Kultfilm nun diese Serie zu machen.
We had the idea pretty quickly. I mean, in the States, I have a television network called the El Rey Network. And I did a deal with Netflix to put it out internationally. So we could kind of have all the freedom we wanted. And the first project I wanted to do was Dust Till Dawn, because that was one of my favorite movies. And it was a big fan favorite. And it was a Quentin Tarantino script. And it was his thinnest script. So I really thought you could expand those characters. I had already added things to the film that weren't in the script, like the Salma Hayek character, the snake dance, the temple, the whole idea of this other culture. And I always wanted to tell more with that. And the series was an opportunity to really go in a different direction from people's expectations, yet still have a lot of the fun and all the cool characters that from Quentin's world. So that was the first thing I wanted to do. And I directed almost half the season because I had so much fun.
so you plan to do less than half the season of the directing?
Well, usually a director only does one episode in a season. If the filmmaker goes and does it, he does it with the pilot only.
Uh-huh.
And I was like, the pilot, I was just getting started. I wanted to do 2, I wanted to do 4, I wanted to do 7 where the snake danced. I wanted to do so many of them, but I still had to edit my other shows and I was doing another show.
Da hat's Robert Rodriguez selbst nochmal gesagt, normalerweise macht man einen, höchstens 2 Folgen, danach gibt man das Ganze dann weiter, weil man es angeschoben hat, aber er hätte so viel Spaß gehabt beim Dreh, diese ganze Geschichte wieder aufleben zu lassen, dass er einfach nicht die Finger davon lassen konnte und weitergemacht hat. Sagt, es ist bis heute einer seiner Lieblingsfilme und dieses Drehbuch, das Quentin Tarantino damals geschrieben hätte, wäre das dünnste Drehbuch gewesen, das er jemals in den Händen gehalten hätte. Und ich habe ihn daraufhin dann tatsächlich gefragt und die anderen, auch die beiden Hauptdarsteller gefragt, ob sie denn aufgrund dessen, dass ja diese Geschichte, die beiden Gecko-Brüder reisen durch die Gegend, begegnen diesem Pastor Jacob Fuller und dessen Familie, die sie als Geisel nehmen, wisst ihr alles noch aus dem Film. Und auf dem Weg nach Mexiko gelangen sie dann unter anderem durch diese merkwürdige Bar Titty Twister in die Gesellschaft dieser ganzen Vampire und Monster, gegen die sie kämpfen müssen. Und hab dann gefragt, habt ihr denn nicht irgendwie Schiss gehabt, dass auch bei einer Serie nach 2 oder höchstens 3 Folgen diese ganze Geschichte mit der Vampirkillerei irgendwie auch mal fertig erzählt ist?
So none of you guys have ever been afraid that maybe the whole story would be told after 2, 3 or 5 episodes and there is nothing else to tell again other than killing vampires or something.
Yeah, not that that's a bad thing. Yeah, that's what's so exciting about that's what was so exciting about getting the opportunity to do the job. I mean, this is such an iconic film, and these are two of Quentin's most iconic characters, in my opinion. I love, they're so fun. And to just get to see these guys come back to life again, it was exciting, you know? And the great thing about the series is we explore so far into their backstory, and then we go so far into the future, and we see so many different things that happen to them in between the moments that everybody's familiar with in the film. So if you're a fan of the film and you're a fan of these characters, it's just like Christmas, you know, you just get so much more.
DJ Cotrona, der den Seth Gecko spielt, in der Neuauflage jetzt als Serie, sagt, nee, also die Angst hätten sie eigentlich gar nicht gehabt, weil es 2 der coolsten Charaktere in ihren Augen sind, die Quentin Tarantino in einem Drehbuch jemals geschrieben hätte, also diese beiden Gecko-Brüder, und dass sie ja auch in der Serie vielmehr noch in die Vergangenheit dieser beiden Figuren eintauchen und erzählen, wie aus denen eigentlich die beiden Kriminellen geworden sind, die sie dann sind, also die Angst hätten sie tatsächlich nicht gehabt. Daraufhin musste ich natürlich speziell die beiden fragen, wie sich das denn überhaupt anfühlt, wenn man in 2 so Kultdarsteller wie George Clooney und Quentin Tarantino quasi hineinschlüpft in dieser Serie.
So how does it feel to like particularly crawl into George Clooney's and Quentin Tarantino's skins?
Nah, we don't crawl. We don't crawl. You know, I mean, we weren't at the time, me and DJ say this all the time. I mean, when we first got the jobs, we were just so excited to be able to work with Robert and to be able to play the characters.
Yeah.
That the pressure of playing, I'm not playing Tarantino, DJ's not playing George Clooney, we're playing the Gecko brothers, you know, that was our focus. That was our drive. That's what we went to work to do every day. And I think we did it pretty well. I mean, we didn't
feel any sort of pressure until we started doing interviews, and people were like, "Hey, man, you know you're not Quentin, right?" Well, yeah, I'm aware. Thanks. you know, if we did that, if we were aware of it as we were performing and trying to become these guys, we would have gotten in our own way. So yeah. To take that out, we had to just focus on what we were doing and bring these guys to life.
Well, the other thing is, like, a lot of times you see the reimaginings of characters in films, you know, a lot these days, we see it a ton. And a lot of times it's being done through by a different filmmaker or a different creative team. You know, Robert's stuff and Quentin's stuff is so specific that no one else can do them. That's why nobody ever dare touches, you know, their stuff and tries to remake it, probably legally too. But as an actor, I'm not stepping into this movie and some other director's version of this film. I mean, you know, I showed up into the room and it's Robert Rodriguez saying, "Hey, I want to go back and play in the sandbox again." So, you know, as an actor, you look for cool characters and you look for directors that you respect that you want to go work with. And this was an absolute, you know, no-brainer.
Fand ich ganz spannend, was beide Hauptdarsteller, sowohl DJ Cotrona als auch Zane Holster, gesagt haben, dass es ihnen erstmal ganz wichtig war, dass eben nicht irgendein Regisseur den Film von damals aufgreift und daraus jetzt seine Version macht, sondern dass es der Originalregisseur von damals ist, nämlich Robert Rodriguez, der gesagt hat, hey, ich will meinen eigenen Film nochmal neu erzählen, in Serienform, ich hab da Bock drauf. Und sie haben natürlich auch gesagt, auf die Frage nach dem, wie es denn wäre, jetzt in, ne, also, in George Clooney und in Quentin Tarantinos Haut zu schlüpfen, dass sie gesagt haben, nein, natürlich haben wir das weder versucht noch jemals vorgehabt. Das geht auch gar nicht. Wir spielen die Gecko-Brüder und hätten nicht mal im Ansatz versuchen können, das so zu machen, wie damals die beiden das gemacht haben. Damit hätte man nur auf die Nase fallen können, was sicherlich auch eine sehr, sehr richtige Einstellung ist zum Ganzen. Eine Frage musste ich dann auf jeden Fall an den Regisseur, an Robert Rodriguez, noch loswerden, weil es mich seit Jahren fasziniert, wie es ihm immer wieder gelingt, diese Cartoon- und Comic-Elemente in jedem seiner Filme unterzubringen. Ganz egal, ob in Sin City oder aktuell ja auch seit kurzem im Kino Sin City 2, egal ob in From Dusk Till Dawn oder in Machete, es gelingt ihm immer, seine Filme, obwohl sie mit realen Schauspielern gedreht werden, aussehen zu lassen, als wären es Comics. Ob er da eigentlich so eine Art schon fast Zwang verspürt, dieses Element in jedem seiner Filme oder jeder seiner Produktionen verwenden zu müssen.
Robert, you have this really amazing ability of putting comics to the screen with real actors and let them look like comics, but with real actors, whether if it's Sin City or whatever. This element, this comic element, is it something that you kind of try to put in everything you do? You have it in Machete as well, and...
I don't know if I try to. I mean, I started as a cartoonist, so, I mean, I tend to exaggerate, you know, certain characteristics to make a point. I love larger-than-life characters. I love making my own superheroes, whether they're, you know, miniature James Bonds and Spy Kids, or my own James Bond and Machete, or bringing these larger-than-life characters. I find people just kind of enjoy them. They know it's a movie. You're always reminded it's a movie. Nothing's ever really that straight. They're all fantasies.
Es sind doch nur Filme, es ist doch alles nur Fantasie, sagt Robert Rodriguez. Und außerdem habe er schließlich als Cartoonist, als Cartoonzeichner angefangen damals. Und natürlich steckt das immer noch ein bisschen in ihm drin, sagt er. Und er mag diese Larger-than-Life-Charaktere. Also er mag diese aufgeblasenen, über die Stränge schlagenden, diese überbordenden Charaktere. Egal ob in seinen Spy-Kids-Filmen, diese Mini-James-Bonds, die er da kreiert hat. Oder der strangeste James-Bond aller Zeiten, wie er selbst sagt, über Machete bei uns genannt, der ja auch letzten Endes nichts anderes ist als eine reale Comicfigur in einem Real-Comic-Film. Also From Dusk Till Dawn, neu bei Netflix, wer von euch da reinschauen möchte. Ich habe die ersten 1-2 Folgen gesehen, fand das soweit ganz spannend. Ob es für eine ganze Serie trägt, ich bin mir selbst ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich bin skeptisch. Ich werde auf jeden Fall weiter gucken und mal schauen, ob es ihnen wirklich gelungen ist, diese Serie so weiterzuentwickeln, wie sie sich das vorgenommen haben. Die erste Staffel ist aktuell verfügbar, eine zweite ist bereits unterschrieben worden, wird also produziert werden. Insofern From Dusk Till Dawn neu bei Netflix. Ich bin Tom Westerholt und hier kommt Inga Hinnenkamp mit den Filmnews der Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Schon wieder die Fincher im Spiel. Wenn am Donnerstag David Finchers neuester Thriller Gone Girl bei uns in den Kinos anläuft, ist die Regielegende schon längst einen Schritt weiter und hat seine Finger im nächsten Spiel. Der Macher von Filmen wie Sieben, Fight Club oder auch The Social Network wird sich mal wieder einer TV-Serie für den Sender HBO zuwenden. Wie schon bei seinem großen Erfolg House of Cards wird es erneut eine Neuauflage sein, dieses Mal der britischen Serie Utopia. In der geht es um eine Gruppe von Menschen, die zufällig in den Besitz eines mysteriösen Dokuments geraten, das alle großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorausgesagt hat und die Gruppe in Bedrängnis bringt. Anders als bei House of Cards, wo Fincher nur die ersten beiden Folgen inszeniert hatte, werde er bei Utopia aber auf jeden Fall die gesamte erste Staffel drehen. Die Besetzung steht noch nicht fest, ebenso wenig wie ein genauer Drehstart. Brad Pitt outet sich. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, ausgerechnet Brad Pitt outet sich. Und zwar als großer Fan seines extrem umstrittenen Schauspielkollegen Shia LaBeouf. Der hatte nach diversen Eskapaden in der jüngeren Vergangenheit eher verbale Haue einstecken müssen. Zum Beispiel für seine irren Auftritte auf der Berlinale, auf der er geistig umnachtet und fluchtartig erst die Pressekonferenz zu Lars von Triers Nymphomaniac verließ und dann abends auf dem roten Teppich mit Papiertüte auf dem Kopf zur Premiere erschien, mit der Aufschrift »I'm not famous anymore«. Doch nach den Dreharbeiten zum gemeinsamen Weltkriegsdrama Herz aus Stahl ist Brad Pitt überzeugt und sagt in einem Interview, er zeigt hundertprozentige Hingabe, er lebt es aus wie kein anderer, das sage ich Ihnen. Ich hatte das Glück, mit einer Menge großer Schauspieler zu spielen und Shia ist einer der besten, die ich je gesehen habe. Seinem praktizierten Irrsinn ist LaBeouf dabei aber offenbar treu geblieben. So soll er sich, um sich besser in die Rolle des Weltkriegssoldaten einfühlen zu können, während der Dreharbeiten unter anderem 10 Tage lang nicht gewaschen und sich selbst einen Zahn gezogen haben. Ganz Method Acting, wenn's hilft. Star Trek Treffen der Generation 2.0. Trekkies wissen, das ist nicht neu und dennoch wäre es eine Sensation. Schon in dem Star Trek Film Treffen der Generation hatten sich 1994 die Urbesatzung der Serie, alias Kirk, Spock und Co., mit ihren Nachfolgern Picard, Riker und Co. getroffen. Jetzt allerdings will wohl auch der aktuelle Star Trek Regisseur J.J. Abrams sein persönliches Treffen der Generation. Der mittlerweile 83-jährige Ur-Kirk-Darsteller William Shatner hat ausgeplaudert, dass es eine Anfrage für Teil 3 der Neuauflage gebe. Das wäre dann das Treffen der aktuellen jungen Enterprise-Besatzung mit ihren viel, viel älteren Ichs. Damit würden die jungen Kirk- und Spock-Darsteller Chris Pine und Zachary Quinto auf ihre über 80-jährigen Pendants William Shatner und Leonard Nimoy treffen. Shatner in einem Interview: Sie wollen uns beide wohl wirklich dabei haben, wenn ich mir auch überhaupt nicht vorstellen kann, wie das gehen soll. Aber in Science Fiction ist ja einiges möglich, wie wir wissen. Für die Fans wäre es das versöhnliche Ende eines jahrelangen Streit zwischen Abrams und Shatner, der seinen Gastauftritt im ersten Remake von 2009 abgelehnt hatte, weil ihm der Gastauftritt als Kirk zu unbedeutend gewesen war. Jetzt können die Fans neu hoffen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Hör auf! Möge Gott denjenigen strafen, der dir das angetan hat.
Ich war es selbst.
Du hast das für uns getan.
In 2 Tagen geht es mir wieder gut. Wenn ich es schaffe, zu widerstehen.
Was widerstehen?
Dem Durst. Nach Blut.
Das ist das Problem, das jeder Dracula in seiner Filmgeschichte gehabt hat. Dieser ewige Durst nach diesem blöden Blut, wenn man das doch einfach mal in den Griff bekommen könnte. So geht es auch dem Dracula im neuen Film Dracula Untold, der am Donnerstag in den Kinos anläuft. Allerdings erst viel später im Film, denn Dracula Untold will uns ja, wie der Titel schon sagt, eine Dracula-Geschichte erzählen, die bisher noch nicht erzählt wurde, die wir noch nicht kennen. Es ist sozusagen ein Dracula-Prequel. Es ist die Vorgeschichte von Vlad dem Fähler, diesem transsilvanischen Fürsten, der damals sich widersetzt hat seinem Herrscher gegenüber und erst nach und nach zum dunklen Fürsten Dracula wurde. Was ist damals passiert? Es spielt in Transsilvanien. Prinz Vlad der Dritte ist ein Herrscher über eine Region, kann man so sagen, untersteht aber dem großen Sultan Mehmed dem Zweiten, der damals, um sein Heer aufzustocken, 1000 Söhne aus seinem Königreich in seine Armee einziehen will, teilweise noch kleine Jungs. Und das betrifft auch Vlads eigenen Sohn Ingeras. Auch der soll dieser Armee beitreten. Und Vlad und seine Frau Mirena, die widersetzen sich diesem Befehl des großen Sultans und zetteln damit sozusagen einen Krieg an gegen den übermächtigen Sultan, den sie eigentlich gar nicht gewinnen können. Das stellt auch Vlad fest und begibt sich dann in die Berge zu einem Magier, zu einem Sorcerer, einem Zauberer. Caligula heißt er. Der ziemlich erschreckend aussieht und schon sowas Vampir-ähnliches irgendwie hat und versucht nun mit dem einen Handel einzugehen.
Weil sich Männer nicht vor Schwertern fürchten. Sie fürchten Monster. Sie fliehen vor ihnen. Wähle ich ein Dorf, kann ich 10 weitere verschonen. Es gibt Zeiten, da braucht die Welt keinen weiteren Helden. Manchmal braucht sie nur ein Monster.
Vlad versucht also, den Magier davon zu überzeugen, von seiner Theorie, dass wenn er nur endlich ein Monster wäre, er so eine abschreckende Wirkung hätte, dass er damit die Heerscharen des Sultans in die Flucht schlagen könnte. Einfacher, als wenn er alle seine Männer opfert und sie alle sozusagen in den Tod schickt auf dem Schlachtfeld. So viel zur Theorie des Films. Was wir sehen, ist in einigen Szenen nicht besonders viel, weil große Teile des Films dann doch sehr, sehr dunkel und sehr düster gedreht worden sind einfach. Auch die Schlachten sind sehr düster, wenngleich sie sich toll anhören und auch wirklich gut aussehen. Zumindest der Teil, den man dann sehen kann. Also wer auf so Schwertkämpfe und auf blutiges Mittelalter steht, wobei das ja noch alles lange vor dem Mittelalter stattgefunden hat. Also Mittelalter war jetzt nur so ein Platzhalter für. Ihr wisst schon, was für Filme ich meine, die dann so aussehen. Viel Schwerter, viel Rüstung, so eine Optik. Nur wie gesagt, alles sehr, sehr dunkel. Und dann habe ich an einer Stelle tatsächlich im Kino gesessen und gedacht, warte mal, ist das denn richtig? Hört mal selber hin.
Wie ich hörte, hast du eine Schwäche für das Silber.
Konfrontationsszene zwischen Vlad, der zu diesem Zeitpunkt schon verwandelt ist, der schon seine Eckzähne hat und aufeinander trifft mit dem Sultan Mehmed dem Zweiten, der dann zu ihm sagt, wie ich hörte, hast du eine Schwäche für Silber. Und da habe ich echt im Kino gesessen und gedacht, Silber? Dracula? Das waren doch die Werwölfe. Oder nicht? Also habe ich da irgendwas, gibt es irgendeine Vampirsaga, wo Vampire, also Herzpfählen, daran kann ich mich erinnern, den ganzen Kopf abtrennen, daran kann ich mich auch erinnern. Ich kann mich auch erinnern an Kreuze, die man ihnen hinhält und ich kann mich auch erinnern an Knoblauch. Ich erinnere mich an Tageslicht, das sie in Flammen aufgehen lässt, aber Vampire, die allergisch reagieren auf Silber, hat es das wirklich gegeben? In meiner Erinnerung waren das nur die Werwölfe. Hier, wie gesagt, im Film. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ist aber letzten Endes nicht der Rede wert, weil diese eine Szene den Film nicht gut oder schlecht macht. Ich glaube, am Ende kann man einfach sagen, wer gerne Vampirfilme mag, der kann sich auch diese Vorgeschichte angucken. Die ist filmisch gut umgesetzt. Regisseur Norman Matt hat das wirklich, wirklich sauber inszeniert. Da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Die Geschichte an sich kann uns nicht wirklich was Neues erzählen. Wie sollte sie auch? Wir kennen alle Dracula-Geschichten und wenn der dann am Ende irgendwie auch lange Eckzähne hat, Herrgott, wer soll sich denn darüber noch wundern? Also, Dracula-Fans, ab Donnerstag, Dracula Untold, Luke Evans spielt die Hauptrolle, macht er auch gut. Umgehauen hat mich der Film nicht. Lustiges Anfangsmelodienraten heute Abend in eine Stunde Film in D-Radio Wissen. Hier kommt die nächste. Okay, ich gebe zu, das war relativ einfach und nicht wirklich schwer zu erraten. Die wilden 70er hieß diese Serie bei uns in Deutschland. Im Original That 70s Show lief bei uns rauf und runter über Jahre. Ich glaube auch jetzt noch irgendwo, weiß ich nicht, Kabel 1 oder so, bestimmt läuft diese Serie immer noch irgendwo. Hab ich früher tatsächlich auch gerne geguckt. Witzige Randnotiz ist ja, wer von euch hin und wieder mal die Glamour-Magazine liest, weiß das, dass zwei der Darsteller, nämlich Ashton Kutcher und Mila Kunis, die damals in der Serie ein Paar gespielt haben, ja heute auch im wahren Kind ein Paar sind und sogar ein gemeinsames Kind erwarten. Herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle von mir ganz persönlich. Um die beiden geht's aber nicht, sondern um die, die die rothaarige Donna gespielt hat damals, Laura Prepon. Denn die ist aktuell wahnsinnig erfolgreich mit einer neuen Serie, die gerade vor kurzem erst zwei der begehrten amerikanischen Fernsehpreise, zwei Emmys gewonnen hat. Orange is the New Black. Sie habe ich getroffen, spielt eine der Hauptrollen in Orange is the New Black. Habe sie getroffen zusammen mit Uzo Aduba, ihrer Kollegin, die auch eine der großen Rollen in dieser Serie spielt. Und es war ganz witzig, weil ich komme also rein in dieses Hotelzimmer und die beiden sitzen mir da gegenüber zum Interview und Laura Prepon, die ja also früher in die wilden 70er immer diese knallorangenen Haare hat, die hat jetzt mit einem Mal ganz schwarze Haare. Und da musste ich sie tatsächlich mal fragen, ist denn jetzt also quasi Black the New Orange oder wie?
Is Black the New Orange?
Yes, it is. It really is. Yeah, people comment on how much I change my hair. I like to change things around, you know? But yes, now black is definitely the new orange and the new blonde and the new everything else, like possibly diet.
And overall, of course, Orange is the New Black. You guys are very successful with that series. Just won Emmys, were nominated for even much more of them. So how does it feel if you're even not participating on television? Because this is not a TV series.
Yeah, it's amazing.
It's amazing. And like, you know, to have just started the show and to be recognized, I think that for the show to have been recognized in such a healthy way was humbling for everybody, I think, and just encouraging.
Yeah, it just shows that, you know, because our show is different and it is outside of the box and kind of breaking the mold of traditional television in so many ways, from the content to the format that we're on Netflix. And it just shows that audiences are smart and they want, you know, compelling TV-Watching. It's really cool.
Das haben sie beide gesagt, Laura Prepon, genau wie Uzo Aduba, dass sie es Wahnsinn finden, mit dieser Internetserie jetzt schon so erfolgreich zu sein in so vielen Ländern und dass auch so viele drüber reden, obwohl sie nochmal selber betont haben, dass diese Serie nie in irgendeinem Fernsehsender gelaufen ist, sondern wirklich nur im Internet bei Netflix zu sehen ist. Ich habe deshalb Laura Prepon gefragt, weil sie ja damals in Die wilden 70er Fernsehen gemacht hat, Fernsehserien gemacht hat, eine Zeit lang auch in How I Met Your Mother eine Gastrolle hatte, was für sie eigentlich der große Unterschied ist zwischen einer Fernsehserie und einer Internetserie.
So I do have to ask this especially you, Laura, because you have been the star of that 70s show, which is very successful in Germany as well, like everywhere else in the
guys.
World.
Yeah, yeah. It's peace in my heart.
We love that and we've seen you as Ted's crazy girlfriend as well. So what would you say is...
Yeah, exactly, yeah.
What is in How I Met Your Mother.
Yeah, I know.
What would you say is the main difference between shooting a traditional TV series and a series for Netflix?
I think the main thing is, you know, Netflix kind of stays out of their own way, you know, because I think a lot of times traditional networks tend to micromanage shows almost to the detriment of the show sometimes. And I feel like Netflix is kind of like an HBO type of thing where they're like, they give the creatives like most of the control to really get their vision on camera, from the casting down to, you know, the writing to the shooting. And this show, it keeps its artistic integrity and Genji's vision, you know, Genji Cohen's vision, and it's great, and what they're doing is working when you see the success of all the Netflix shows now.
Ganz interessant, was Laura Prepon da sagt, nämlich im Wesentlichen nichts anderes als, der große Unterschied ist, man lässt uns einfach unsere Arbeit machen. Niemand quatscht rein. Bei Fernsehsendern, sagt sie, gibt es so viel unterschiedliche Entscheider, die haben mit den Kreativen eigentlich nichts zu tun, mischen sich aber trotzdem ein. Und hier bei Netflix übergibt man sozusagen einen Serienauftrag an die Macher. Die liefern dann eine Serie ab, beziehungsweise eine ganze Staffel, ja immer am Stück. zurück und wir machen einfach unsere Arbeit. Und das wollte ich nämlich auch von ihr wissen, als Schauspielerin, wie sie das eigentlich findet. Im Fernsehen kennen wir es, dass wir von Folge zu Folge bei einer neuen Serie immer eine Woche warten müssen. Kommt eine neue Staffel raus, dauert es in der Regel von einer Woche bis zur nächsten, bis die nächste Folge rauskommt. Netflix gibt jeweils eine ganze Staffel raus und die hat der Abonnent dann da und kann sie, wenn er will, auch am Stück durchgucken. Wie findet man das als Schauspielerin?
Netflix is giving away a whole bunch of episodes at one time. You don't have to wait from week to week. For you as actresses, is it something that you look forward to, or is it like you would like to like hold it back for a bit and just give something away from week to week?
Yeah, I mean, that is the question. I mean, when we first started the show, it was a new territory for us. You know, we really are kind of like these pioneers on a new frontier, which is really, really cool, you know? But one of the fears was, are you going to keep the audience's attention if everything comes out at once and you don't kind of drag it out? And I actually feel like it's been the opposite in the sense that, you know, the audiences are so into the show because they watch it, like binge watching, they become like kind of like really, really into it, and they watch it over and over again, and then word of mouth is a huge thing. And then honestly, it's kind of like just takes off like wildfire. I think it's a really great way for TV to come out now. And it's the way I like to watch TV.
Absolutely.
You know, and I become like obsessed with these shows because it's like all this inflow at once, you know?
And you can watch it however you want. That's the beauty of it. It's like if you want to watch it all at once, you can watch it all at once. If you want to watch it once a week, you can have that option. It's just the option is the great part.
Yeah, you're giving the viewer the control of when they want to watch the television. Who doesn't want that? Yeah.
Da waren sich die beiden Schauspielerinnen also auch sichtbar einig. Man gibt den Zuschauern das, was sie wollen, nämlich eine ganze Staffel. Und jeder kann sich das ja so einteilen, wie er will. Und wer gerne 3-4 Folgen am Stück gucken möchte, der kann das machen. Kann ich euch im Falle von Orange is the New Black nur ans Herz legen. Wirklich eine großartige Drama-Comedy-Serie über das Leben in einem amerikanischen Frauenknast. Mal tragisch, mal sehr, sehr witzig. Sehr, sehr gute Serie Orange is the New Black. Es ist kurz vor 9 am Dienstagabend. Ich darf mich an dieser Stelle schon von euch verabschieden. Das Stündchen Eine Stunde Film ist rum. Ich bedanke mich herzlich für die mir von euch geschenkte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Dann bin ich wieder da und ihr hoffentlich auch. Eine Stunde Film. Bis dahin, macht's gut. Ich bin Tom Westerholt. Sagt Tschüss.
D-Radio Wissen.